Diese Folge von Legal Leading, der Arbeitsrecht-Guide, wird präsentiert von LexisNexis, Ihr Partner für digitale Rechtsinformation und juristische Innovation. Mehr erfahren Sie unter www.lexisnexis.at.
Herzlich willkommen zu Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Ich bin Katharina Körber-Riesack.
Und ich bin Julia Berger.
Wir sind Rechtsanwältinnen bei der Körber-Riesack Rechtsanwalts GmbH und bieten in diesem Podcast Einblicke in aktuelle Themen und Fragestellungen des Arbeitsrechts. Fundiert, verständlich und auf Augenhöhe.
Dabei blicken wir über das Juristische hinaus, betrachten auch gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Zusammenhänge.
Schön, dass Sie dabei sind.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei unserer mittlerweile schon 18. Folge. Wir bemühen uns ja in diesem Podcast praxisrelevante Themen aufzugreifen. Mit der heutigen Folge möchte ich unsere Reihe zur Beendigung von Arbeitsverhältnissen fortsetzen. Wenn Sie uns schon länger zuhören, erinnern Sie sich vielleicht, wir haben uns bereits in Folge 5 mit den einseitigen Beendigungsarten, insbesondere Kündigung und Entlassung, beschäftigt. Dabei haben wir unter anderem darüber gesprochen, dass eine Kündigung grundsätzlich weder begründet werden muss, noch an eine bestimmte Form gebunden ist. Wichtig ist allerdings die Einhaltung von Kündigungsfristen und Terminen. Trotz dieser grundsätzlichen Kündigungsfreiheit kommt es nicht allzu selten vor, dass ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin eine Kündigung oder Entlassung bei Gericht anficht. Eine solche Anfechtung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn die Kündigung aus einem verpönten Motiv erfolgt oder wenn sie sozialwidrig ist. Und genau diese zweite Variante, die Anfechtung wegen Sozialwidrigkeit, spielen in der Praxis eine ganz wesentliche Rolle. Deshalb werden wir uns in dieser Folge näher mit der Sozialwidrigkeit beschäftigen und einen Blick darauf werfen, wie die Rechtsprechung mit Fällen der Sozialwidrigkeit umgeht und welche praxisrelevanten Fragen sich in diesem Zusammenhang stellen. Wie Sie vielleicht bereits bemerkt haben, bin ich heute ohne Katharina in unserem Podcast-Studio. Ich sitze hier aber trotzdem nicht alleine. Sie dürfen sich im weiteren Verlauf der heutigen Folge auf einen ganz besonderen Einblick freuen. Ich darf als heutigen Gast Frau Magister Nina Bügler begrüßen, die als berufskundige Sachverständige laufend in Anfechtungsverfahren wegen Sozialwidrigkeit involviert ist und uns aus erster Hand berichten wird. Damit kommen wir auch schon zu unserem heutigen Deep Dive. Wir werden uns im Deep Dive mit spannenden und häufigen Fragen rund um die Sozialwidrigkeit befassen.
Was genau versteht man unter der Sozialwidrigkeit eigentlich und wann kann man eine Kündigung wegen Sozialwidrigkeit anfechten?
Eine Kündigung kann wegen Sozialwidrigkeit angefochten werden, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin schon 6 Monate im Betrieb oder im Unternehmen, dem der Betrieb angehört, beschäftigt ist, wesentliche Interessen des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin beeinträchtigt sind, es sei denn, der Arbeitgeber kann nachweisen, dass die Kündigung durch in der Person des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin gelegene Umstände oder durch betriebliche Erfordernisse begründet ist. Diese Option steht außerdem nicht jedem Arbeitnehmer oder jeder Arbeitnehmerin offen. Wir haben ja in Folge 5 schon darüber gesprochen, dass die Kündigung nur dann wegen Sozialwidrigkeit angefochten werden kann, wenn in einem Betrieb mindestens 5 ArbeitnehmerInnen existieren. Man spricht hierbei auch von betriebsratspflichtigen Betrieben. Wenn ein Betriebsrat existiert, muss der Arbeitgeber diesen von einer beabsichtigten Kündigung informieren, konkret den Betriebsratsvorsitzenden oder bei dessen Verhinderung seinen Stellvertreter. Der Betriebsrat hat dann eine Woche Zeit, um eine Stellungnahme abzugeben. Eine Anfechtung ist aber auch dann möglich, wenn zwar mindestens 5 Arbeitnehmer im Betrieb beschäftigt sind, aber kein Betriebsrat besteht. In diesem Fall muss der Arbeitgeber niemanden vorab informieren und kann die Kündigung sofort aussprechen, ohne eine Frist für eine Stellungnahme abzuwarten. Wichtig ist allerdings, dass die Anfechtung nur innerhalb einer kurzen Frist möglich ist, in der Regel innerhalb von 2 Wochen ab Zugang der Kündigung.
Wann liegt eine Beeinträchtigung der wesentlichen Interessen vor?
Genaue gesetzliche Vorgaben gibt es dazu nicht. Die Rechtsprechung hat aber im Laufe der Zeit einen Katalog an Kriterien entwickelt, die bei der Beurteilung der wesentlichen Interessensbeeinträchtigungen herangezogen werden. Die Entscheidung durch das Gericht hat bei der Kündigungsanfechtung immer im Einzelfall im Sinne einer Gesamtbetrachtung zu erfolgen, weshalb man nicht allgemein festlegen kann, wann genau eine wesentliche Interessensbeeinträchtigung vorliegt. Ganz allgemein liegt eine solche vor, wenn die Kündigung eine finanzielle Verschlechterung mit sich bringt, die spürbar und erheblich ist und die wirtschaftliche Lage des Arbeitnehmers deutlich belastet. Dabei ist es nicht notwendig, dass es schon zu einer Existenzgefährdung oder zu einer sozialen Notlage kommt. Es müssen Umstände vorliegen, die über die üblichen mit einer Kündigung verbundenen Nachteile hinausgehen. Der Kündigungsschutz greift nur dann, und man spricht ja vom allgemeinen Kündigungsschutz, wenn der Arbeitnehmer auf den Arbeitsplatz zur Sicherung seines Lebensunterhalts angewiesen ist. Dabei sind eben die gesamten wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse des Arbeitnehmers zu berücksichtigen. Was sind nun die Leitsätze der Rechtsprechung zur erheblichen Interessensbeeinträchtigung? Betrachtet wird die gesamte wirtschaftliche und, wie gesagt, soziale Situation des Arbeitnehmers. Kriterien nach der Rechtsprechung sind zum Beispiel die Ausbildung des Arbeitnehmers, die Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt, was natürlich dann ein Berufskundiger oder eine berufskundige Sachverständigerin prüft, die Möglichkeit, einen neuen, einigermaßen gleichwertigen Arbeitsplatz zu finden, Unterhaltspflichten, Zahlungsverbindlichkeiten oder das Einkommen eines Ehepartners oder Ehepartnerin. Auch die Dauer der Betriebszugehörigkeit und das möglicherweise höhere Alter spielen hier eine Rolle.
Wie funktioniert eine Interessenabwägung und welche Faktoren werden für die Interessenabwägung herangezogen?
Das Gericht nimmt, wenn die klagende Partei, das ist der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin, die Beeinträchtigung ihrer Interessen beweisen kann, eine Interessensabwägung ihrer Interessen gegenüber denen des Arbeitgebers vor. Wenn die Interessen des anfechtenden Arbeitnehmers überwiegen, wird die Kündigung aufgehoben und das Arbeitsverhältnis ist weiter aufrecht. Sozial ungerechtfertigt ist eine Kündigung dann, wenn sie wesentliche Interessen des Arbeitnehmers beeinträchtigt, es sei denn, sie ist durch Gründe in der Person des Arbeitnehmers oder durch betriebliche Erfordernisse gerechtfertigt, die einer Weiterbeschäftigung entgegenstehen. Wie läuft das in der Praxis ab? In einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob der Arbeitnehmer durch die Kündigung in seinen Interessen erheblich beeinträchtigt ist. Dies ist der Fall, wenn durch die Kündigung erhebliche soziale Nachteile entstehen, die über die normale Interessensbeeinträchtigung bei einer Kündigung hinausgehen. Beweispflichtig im Verfahren ist dafür der Arbeitnehmer. In einem Gerichtsverfahren wird das Gericht für die Zukunftsprognose dann einen berufskundigen bzw. eine berufskundige Sachverständigerin bestellen. Dessen Gutachten im Hinblick auf zu erwartbare Einkommenseinbußen und der Zeitraum, wann eine Beschäftigung erlangt werden kann, spielt im Verfahren eine wesentliche Rolle. Aber Achtung, nach der ständigen Rechtsprechung kommt es immer auf die Gesamtbetrachtung an.
Welche Rolle spielt der Betriebsrat bei der Kündigungsanfechtung wegen Sozialwidrigkeit?
Nach § 105 Absatz 1 ABVG muss der Betriebsrat, wie bereits erwähnt, von der beabsichtigten Kündigung eines Arbeitnehmers verständigt werden. Der Betriebsrat kann der Kündigung dann zustimmen, sich nicht äußern oder der Kündigung ausdrücklich widersprechen. Spricht er sich gegen die Kündigung aus oder gibt er keine Stellungnahme ab, kann die Kündigung wegen Sozialwidrigkeit angefochten werden. Stimmt er hingegen zu, was in der Praxis eher selten vorkommt, steht dem Arbeitnehmer diese Möglichkeit nicht mehr offen. Der Betriebsrat sperrt so die Möglichkeit der Anfechtung wegen Sozialwidrigkeit.
Wie sind ältere Arbeitnehmer im Zusammenhang mit der Sozialwidrigkeit zu behandeln?
Gemäß § 105 Absatz 3b, zweiter Satz ABVG, sind bei älteren Arbeitnehmern sowohl bei der Prüfung, ob eine Kündigung sozial ungerechtfertigt ist, als auch beim Vergleich sozialer Gesichtspunkte der Umstand einer vieljährigen ununterbrochenen Beschäftigungszeit im Betrieb oder Unternehmen, dem der Betrieb angehört, sowie die wegen des höheren Lebensalters zu erwartenden Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess besonders zu berücksichtigen. Das heißt, dass ein erhöhtes Alter des Arbeitnehmers durchaus Auswirkungen auf die Sozialwidrigkeit oder auf die Bewertung, ob eine Kündigung sozialwidrig ist oder nicht, haben kann. Nach dem letzten Satz der genannten Bestimmung gilt dies nicht für Arbeitnehmer, die zum Zeitpunkt ihrer Einstellung das 50. Lebensjahr vollendet haben. Dazu im Detail aber vielleicht in einer anderen Folge unseres Podcasts.
Gibt es eine genaue Altersgrenze für die Anfechtung wegen Sozialwidrigkeit?
Nein, eine strikte Grenze gibt es nicht. Die Rechtsprechung hat aber gewisse Maßstäbe entwickelt, aus denen sich die Beurteilungslinien ableiten lassen. Entscheidend ist eine, wie bereits erwähnt, Gesamtabwägung, insbesondere eben Beschäftigungsdauer, Arbeitsmarktchancen, konkrete Nachteile des Arbeitnehmers fallen dabei in die Beurteilung mit rein. So wurde etwa bei einem 45- bzw. einer 43-jährigen Arbeitnehmerin nach kurzer Betriebszugehörigkeit und bloß moderater Einkommensminderung keine soziale Härte angenommen. Auch bei einem 56-jährigen war die Kündigung zulässig und nicht sozialwidrig, da er rasch laut Gutachten eine neue Stelle mit nur 20% Einkommensverlust fand. Gleichzeitig gilt aber auch hier, liegen zwingende betriebliche Gründe vor, etwa Umstrukturierungen, Personalabbau oder erhebliche Minderleistungen, also personenbezogene Kündigungsgründe, kann eine Kündigung dennoch gerechtfertigt sein.
Wie ist ein Einkommensverlust bei Arbeitnehmern zu beurteilen, die vor der Kündigung ein sehr hohes Einkommen ins Verdienen gebracht haben?
Ich habe ja ganz zu Anfang schon von der Grundregel gesprochen, dass eine Beeinträchtigung der wesentlichen Interessen des Arbeitnehmers dann vorliegt, wenn die Kündigung eine solche finanzielle Verschlechterung mit sich bringt, dass sie den Arbeitnehmer wirtschaftlich spürbar belastet. Nach alter Rechtsprechung des OGH galten Einkommensverluste von bis zu 10% regelmäßig als zumutbar, während Verluste ab ca. 20% als Indiz für erhebliche finanzielle Nachteile qualifiziert wurden. In neueren Entscheidungen hat der OGH aber mehrfach klargestellt, dass diese Orientierungswerte nicht auf alle Einkommenssituationen pauschal angewendet werden dürfen. Maßgeblich ist nämlich nicht allein die prozentuale Einkommenseinbuße, sondern auch deren Einordnung in das absolut erzielte Gesamteinkommen. Ein konkreter Fall, der in diesem Zusammenhang vom OGH entschieden wurde, betraf einen langjährig beschäftigten Piloten, der zuletzt rund 13.000 Euro brutto monatlich verdiente. Nach seiner Kündigung erhielt er eine Betriebspension von etwa 8.000 Euro brutto 14 Mal jährlich, was einem Einkommensverlust von rund 40% entsprach. Der Arbeitnehmer brachte im Verfahren vor, dass er aufgrund seines Alters keine gleichwertige Beschäftigung mehr finden könne und weiterhin erhebliche finanzielle Verpflichtungen habe, etwa für Wohnraum, Unterhalt für seine Tochter und Versicherungen. Der OGH verneinte dennoch die Sozialwidrigkeit der Kündigung. Ausschlaggebend war, dass der Kläger trotz des prozentual erheblichen Verlustes weiterhin über ein außergewöhnlich hohes Einkommen verfügte. Dieses reiche aus, um nicht nur die wesentlichen Lebenserhaltungskosten, sondern auch darüber hinausgehende Bedürfnisse zu decken. Selbst erhebliche prozentuale Einkommensverluste können also bei Gut- oder Spitzenverdienern sozial zumutbar sein, solange deren wirtschaftliche Lebensführung nicht tatsächlich spürbar beeinträchtigt wird.
Wie ist mit Luxusaufwendungen bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Beeinträchtigung umzugehen und was sind überhaupt Luxusaufwendungen?
Ja, es kommt nicht unhäufig vor, dass bei Kündigungsanfechtungen eingewandt wird, dass man mehrere Ausgaben hat, unter anderem beispielsweise einen Yogakurs. Dann wäre für uns meist die Herangehensweise, dass man hier auch einwendet, dass es sich hierbei um eine sogenannte Luxusaufwendung handelt. Wie bereits erwähnt, reicht für eine wesentliche Interessensbeeinträchtigung nicht jede finanzielle Einbuße aus. Vielmehr muss die durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses verursachte Schlechterstellung zu einer fühlbaren und ins Gewicht fallenden Verschlechterung führen. Dabei kommt es stets, wie bereits erwähnt, auf die Umstände des Einzelfalls an. Der OGH betont, dass bei der Berechnung der Lebensführungskosten Luxusaufwendungen nicht mit einzubeziehen sind. Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? In einer Kündigungsanfechtungsklage erfolgt meist eine Auflistung der monatlichen Fixkosten, beispielsweise Miete, Strom, Versicherung etc. Häufig kommt es eben dann vor, dass in derartigen Auflistungen auch sogenannte Luxusaufwendungen zu finden sind, wie ich bereits zu Beginn angesprochen habe. Grundsätzlich sind lediglich die tatsächlichen Lebenserhaltungskosten relevant. Aber auch diese Beurteilung, ob es sich um Luxusaufwendungen handelt, hat im Einzelfall zu erfolgen. Als Beispiel eine Zweitwohnung. So kann zum Beispiel auch ein Zweitwohnsitz oder eine bestimmte Wohn- oder Lebenssituation trotz hoher Kosten nicht ohne weiteres als Luxus abgetan werden. Auch hier greift man in der Regel in der Praxis auf Rechtsprechung zurück.
Werden Kredite und Verbindlichkeiten in die Beurteilung der wesentlichen Interessenbeeinträchtigung des gekündigten Arbeitnehmers, der gekündigten Arbeitnehmerin mit einbezogen?
Grundsätzlich ja, allerdings nicht pauschal, sondern unter Anführungszeichen im Rahmen einer Einzelfallprüfung. Die Rechtsprechung erkennt ausdrücklich an, dass laufende Kreditverbindlichkeiten, insbesondere solche zur Finanzierung von Wohnraum, eine Rolle für die Beurteilung der finanziellen Beeinträchtigung durch die Kündigung spielen können. So können gerade die Kreditraten für ein Haus beispielsweise dazu führen, dass eine Kündigung als sozial ungerechtfertigt zu qualifizieren ist, weil dadurch die wirtschaftliche Stabilität des Arbeitnehmers erheblich gefährdet wird. Aber Achtung, es geht hier wirklich um die Gesamtbetrachtung. Das heißt, man schaut sich natürlich schon auch an, ist Vermögen beispielsweise da. Gleichzeitig begründet aber das bloße Bestehen von Verbindlichkeiten noch nicht automatisch eine wesentliche Interessensbeeinträchtigung. Ich habe zuvor bereits angesprochen, dass bei Kündigungsanfechtungsverfahren grundsätzlich Gutachten aus dem Bereich der Berufskunde eingeholt werden, die sehr wesentlich für ein etwaiges Verfahren sind. Ich freue mich daher sehr, dass wir heute, wie ich bereits angekündigt habe, Frau Magister Bügler, berufskundige Sachverständige, begrüßen dürfen. Herzlich willkommen, Frau Magister Bügler.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht darf ich mich zuerst kurz vorstellen. Ich habe Wirtschaft studiert, Betriebswirtschaft und dann den Master in Human Resource Management und Arbeitsrecht abgeschlossen beruflich komme ich aus der Unternehmensberatung, da habe ich begonnen, habe die Möglichkeit gehabt, viele Unternehmen und Branchen dort kennenzulernen. Und in den letzten Jahren lag mein fachlicher Schwerpunkt sehr stark in der Personalentwicklung und im Recruiting und zuletzt eben in einem international tätigen Konzern mit Verantwortung für Österreich.
Und Sie sind ja jetzt mittlerweile berufskundige Sachverständigerin. Was genau macht denn eine oder ein berufskundiger Sachverständiger in arbeitsrechtlichen Verfahren?
Also die Aufgabe einer berufskundigen Sachverständigen ist es, dem Gericht eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu liefern. Und das heißt immer dann, wenn es um die beruflichen Möglichkeiten einer Person geht. Das heißt im arbeitsrechtlichen Kontext, eben entweder bei der Kündigungsanfechtung, wegen Sozialwidrigkeit steht eine sehr konkrete Frage im Zentrum, nämlich welche Chancen hat genau diese Person am Arbeitsmarkt, wieder eine vergleichbare Beschäftigung zu finden?
Wir haben ja in der Praxis häufig mit berufskundigen Sachverständigengutachten zu tun. Welche Bedeutung haben denn derartige Gutachten in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten konkret? Also was ist Ihre Aufgabe und was stellen Sie fest?
Also berufskundliche Gutachten haben im arbeitsrechtlichen Verfahren eine zentrale Funktion. Nämlich sie machen eine grundsätzlich abstrakte Fragestellung konkret und entscheidungsfähig. Das heißt, gerade bei Themen wie der Sozialwidrigkeit geht es um sehr konkrete Fragen. Etwa, wie realistisch ist es, dass jemand wieder eine Beschäftigung findet und zu welchen Bedingungen? Und das Gericht benötigt dafür eine Grundlage, wie der Arbeitsmarkt und wie die Beschäftigungsmöglichkeiten tatsächlich einzuschätzen sind. Und genau das, diese Grundlage liefere ich mit meinen Gutachten und ich erstelle eben diese berufskundliche Einschätzung und eben nicht aus dem Bauch heraus, sondern auf Basis von Analysen, von Daten, von Studien und fachlichem Austausch.
Und was wird da herangezogen beispielsweise?
Ganz unterschiedliche Dinge. Also sehr hilfreich ist, ein großes Netzwerk zu haben.
Das glaube ich.
Ja, das heißt, ich habe wirklich Experten in allen Branchen, in allen Unternehmen, mit denen ich kontinuierlich austausche, regelmäßig austausche und schaue, dass ich so wirklich ganz nah am Arbeitsmarkt bin. Dazu gibt es unzählige Studien zu verschiedensten Themen, die für mich relevant sind. Das sind Gehaltsstudien, aber auch Auswertungen oder Studien hinsichtlich des Arbeitsmarktes.
Und erfolgt bei Ihnen, wenn Sie das Gutachten erstellen, doch eine rechtliche Beurteilung im Gutachten?
Da muss man sehr aufpassen und die Abgrenzung ist da sehr wichtig, weil meine Aufgabe ist es nicht, Rechtsfragen oder Beweisfragen zu lösen. Meine Aufgabe ist ja, berufskundliche Grundlage zu liefern, auf deren Basis Gerichte dann entscheiden. Das bedeutet konkret, ich beurteile, welche Tätigkeiten realistisch möglich sind, wie diese am Arbeitsmarkt einzuordnen sind und unter welchen Bedingungen sie ausgeübt werden können. Aber die rechtliche Würdigung, also die letzte Entscheidung an sich, das bleibt ausschließlich dem Gericht vorbehalten.
Und relevant für uns, und ich spreche das aus der Praxis, ist auch immer der sogenannte Konkretisierungszeitpunkt. Was genau ist ein Konkretisierungszeitpunkt und auf welchen Konkretisierungszeitpunkt wird in Ihrem Gutachten typischerweise abgestellt?
Also in einen exakt festlegbaren Stichtag gibt es für mich in der Praxis nicht. Also grundsätzlich ist es so, dass der Ausgangspunkt natürlich an der Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist. Entscheidend ist aber die Situation rund um diesen Zeitpunkt. Das heißt, der Arbeitsmarkt an sich ist sehr dynamisch und gleichzeitig verändern sich Rahmenbedingungen in der Regel nicht so kurzfristig, dass es sich sinnvoll auf einen einzelnen Tag oder eine einzelne Woche reduzieren lassen. Ich arbeite entlang des konkreten Verfahrens und von der Befundaufnahme über die Analyse hin zur Einschätzung der Arbeitsmarktstruktur.
Das heißt, Sie bekommen, oder wenn wir das jetzt vielleicht schildern können, unseren ZuhörerInnen, Sie bekommen den Auftrag vom Gericht und wie läuft es dann typischerweise ab?
Genau, sehr richtig. Also ich bekomme einen Auftrag vom Gericht und in der Regel erfolgt das elektronisch, weil die meisten Akten mittlerweile digital sind, über das System der Justiz. Das heißt, es gibt ein konkretes elektronisches Postfach, wo generell alle Sachverständige ihre Aufträge erhalten. Und zunächst schaue ich mir den Gerichtsakt an und studiere diesen, um ein klares Bild zu bekommen vom bisherigen Verfahren und zum Vorbringen der Parteien eben. Und darauf folgt die Befundaufnahme. Das heißt, dazu lade ich beide Parteien ein. Im Mittelpunkt steht dabei das Gespräch mit dem Kläger, mit der Klägerin, weil es eben um den konkreten beruflichen Werdegang und die individuellen Rahmenbedingungen geht. Und gleichzeitig hat natürlich auch bei dieser Befundaufnahme die Gegenseite die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und auf Basis dieser zwei Elemente, von dem Akt und der Befundaufnahme, erstelle ich dann mein Gutachten, mein berufskundliches Gutachten.
Und ich nehme mal an, da wird wahrscheinlich dann auch der Lebenslauf und so weiter zugrunde gelegt bei Ihrer Beurteilung.
Absolut, ja.
Und nicht unhäufig kommt es ja auch vor, dass Gutachten von einer der Parteien kritisiert werden in einem Verfahren. Wie gehen Sie damit um und wie ist dann eigentlich die weitere Vorgehensweise? Also ist es eigentlich grundsätzlich immer so, dass dann von Ihnen ein ergänzendes Gutachten, also ein ergänzendes Sachverständigengutachten geschrieben wird oder äußern Sie sich mündlich im Sinne von, Sie werden eingeladen zu einer mündlichen Verhandlung? Wie läuft das circa ab?
Also ergänzende Fragen oder auch Kritik an Gutachten kommen durchaus vor und das ist ein ganz normaler und wichtiger Teil des Verfahrens. Parteienvertreter haben die Aufgabe, ein Gutachten auch zu hinterfragen und aus meiner Sicht trägt das auch zur Qualität der Entscheidungsgrundlage bei. Meine Gutachten basieren auf einer ganz klaren Methodik, nämlich sie sind transparent und insbesondere sind meine Annahmen offengelegt innerhalb dieses Gutachtens. Und auf dieser Grundlage bilde ich fachlich fundierte berufskundliche Einschätzung. Und zwar eben nicht aus dem Bauch heraus, sondern strukturiert und nachvollziehbar.
Und erleben Sie es in der Praxis, dass sich manche Klägerinnen oder Kläger, also jene, die eine Kündigung anfechten, im Rahmen der Befundaufnahme eher schlechter darstellen, also etwa schwer vermittelbar, als ob es objektiv wirklich der Fall ist, sodass das Gutachten zugunsten von Ihnen ausfällt?
Also ich würde das nicht so pauschal bewerten mit als schlechter darstellen. In der Befundaufnahme, es gibt sehr unterschiedliche Formen der Selbstdarstellung. Und was ich mache, ist, ich beschreibe, was ich wahrnehme und halte das als Befund fest. Und wenn sich zeigt, dass jemand sehr zurückhaltend ist oder Kompetenzen wenig sichtbar werden, wird das entsprechend dokumentiert. Und für die weitere Einschätzung arbeite ich auf der Basis einer ganz klaren Grundannahme. Ich gehe nämlich davon aus, dass sich eine Person bestmöglich um eine Beschäftigung bemüht. Und meine Aufgabe daher ist es, die beruflichen Möglichkeiten unter diesen Voraussetzungen einzuschätzen. Also unabhängig davon, wie sich jemand in der konkreten Befundaufnahme präsentiert.
Und mit welchen Herausforderungen sind Sie dabei konfrontiert oder wenn es überhaupt Herausforderungen gibt, beispielsweise wenn Unterlagen oder Vorinformationen unvollständig sind?
Ich habe die Möglichkeit der Befundaufnahme. Das heißt, da gibt es die Möglichkeit, dass ich noch Unterlagen einfordere von der jeweiligen Partei. Beziehungsweise gibt es für mich auch die Möglichkeit, beim Gericht direkt anzurufen, wenn sich eine gewisse Vorgehensweise in Frage stellt.
Ich hatte in letzter Zeit einen Fall bei Gericht, wo sich eine Klägerin relativ unvermittelbar dargestellt hat und es auch Zweifel an ihrer Zurechnungsfähigkeit gegeben hat. Da war dann die Vorgehensweise, dass man halt noch eine separate Tagsatzung gemacht hat, damit sich das Gericht einmal ein Bild macht. Der damals bestellte berufskundige Sachverständige hat da aber eingeworfen, direkt im Gutachten schon, dass er derzeit den Gutachtensauftrag so nicht ausüben kann, weil er eben Zweifel daran hat, dass die Klägerin überhaupt zurechnungsfähig ist. Er ist aber kein medizinischer Sachverständiger. Wie ist hier die Vorgehensweise? Würden Sie das auch so machen, wie es der damalige Sachverständige gemacht hat?
Also den konkreten Sachverhalt, den kenne ich nicht, aber grundsätzlich ist es schon so, dass wenn es irgendwie medizinische Einschränkungen gibt, sei das körperlicher Natur oder psychischer Natur, ist es nicht meine Aufgabe, diese, oder beziehungsweise kann ich das auch nicht, diese zu bewerten und würde aufbauen auf einem medizinischen Leistungskalkül. Das heißt,
Sie würden davor wahrscheinlich raten, dass man medizinisches Sachverständigengutachten einholt und dann Ihr Gutachten um dieses Leistungskalkül ergänzt wird,
genau,
sozusagen. Und vielleicht zu allerletzt hätte ich noch eine Frage, was sind die Ausbildungsvoraussetzungen eigentlich, dass man berufskundige Sachverständige wird?
Ja, ich habe mit sehr viel mit Berufsbildern zu tun und ich muss sagen, der Berufskunde an sich als Berufsbild ist mir noch nicht untergekommen. Das heißt, Berufskundlerin zu werden, ist gar nicht so geradlinig, wie man vielleicht denkt. Man braucht eine fundierte Fachkompetenz und eine entsprechende Berufserfahrung. Also formal heißt das ein Studium und 5 Jahre Berufserfahrung. Hat man kein Studium, dann eben entsprechend längere Berufserfahrung. Aus meiner Sicht ist es so, dass es die formale Voraussetzung ist aber, um erfolgreich zu sein, in der Praxis und gute Arbeit liefern zu können, braucht es viel mehr. Man muss nämlich einfach wissen, wie Gerichtsverfahren funktionieren, wie man Gutachten schreibt, die nachvollziehbar sind, die man versteht. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich Laienrichterin war und dadurch...
Ah ja, dann habe ich ja direkt Einblick
gehabt. Ja, genau. Und ich habe Einblick gehabt in diese Gerichtsverfahren und da auch erst den Job des Berufskundlers überhaupt kennengelernt. Das war mir nicht so bewusst, obwohl mein Leben, mein Berufsleben sozusagen im Personalmanagement war.
Sehr spannend, das wusste ich gar nicht, dass man auch von der Richterin dann auch noch geprüft wird.
Zu den rechtlichen Themen, zu dem Verfahrensrecht.
Spannend.
Und generell, wenn jemand diesen Job einschlagen möchte, empfehle ich auch, eine gewisse Führungserfahrung zu haben, weil man dann komplexe Situationen vielleicht besser einschätzen kann. Und auch einen Kollegen, mit dem man auf Fachniveau diskutieren kann. Ich habe da so ein Glück und habe da einen Kärntner Berufskundler, mit dem ich da Perspektiven austauschen kann.
Aber ich nehme mal an, also weil wir haben davor schon kurz erörtert, dass meistens, wenn es eine Kündigungsanfechtung gibt, die Anfechtung in Sozialwidrigkeit erfolgt. Das heißt, ich nehme an, dass sie relativ ausgebucht sind, weil ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, dass man meistens schon recht lange auf ein Gutachten wartet, einfach deshalb, weil es einfach so viele gibt. Ja,
sehr richtig. Also das, glaube ich, gehört auch zu einer Kompetenz, dass man sich organisieren kann, dass man die Fristen im Blick hat. Das ist so in der Wirtschaft. Da hat man auch Projektdeadlines und Termine, aber so mit den Fristen bei Gericht ist das schon anders.
Und welche Rolle spielt das Alter eigentlich bei der Gutachtenserstellung?
Also die Statistik zeigt, dass mit zunehmendem Alter es immer schwieriger wird und länger dauert, einen neuen Job zu finden, diese Wiederintegration in den Arbeitsmarkt.
Aber es wird wahrscheinlich schon auch sehr auf den Einzelfall drauf ankommen, wenn jemand eine Top-Ausbildung hat und man in dem Bereich viele Positionen noch offen sind. Wahrscheinlich spielt das natürlich dann auch eine
Absolut.
Rolle.
Absolut. Also da kommt es immer auf den Einzelfall an. Was hat die Person für eine Ausbildung, für eine Berufserfahrung? Wie präsentiert sie sich im Bewerbungsgespräch? Welche Kompetenzen bringt sie mit? Was ist davon übertragbar aus dem, was sie in den letzten Jahren gemacht hat? Und da gibt es durchaus Beispiele, wo man sagen würde, sie sind durchschnittlich älter oder gehen gegen Ende ihres Erwerbslebens hin und finden gut und schnell wieder einen Job.
Ja, danke schön für den Einblick, den Sie uns heute gegeben haben. Und ich denke, es ist vieles dabei für unsere Hörerinnen. Vielen Dank, Frau Magister Bügler.
Vielen Dank, dass ich kommen durfte.
Im Zusammenhang mit der heutigen Folge hat ein Kollege von uns auch einen sehr interessanten Blogbeitrag verfasst. Diesen verlinken wir gerne in den Shownotes. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei waren und möchte mich auch nochmal ganz herzlich bei unserem heutigen Interviewgast Frau Magister Bügler bedanken. Bis zum nächsten Mal bei Legal Leading.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.